Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Jan und ich werde heute wie immer zusammen mit Tilman über ein Aktienthema sprechen. Und wir haben uns diese Woche mal die Automobilaktien rausgenommen, und zwar mit dem Fokus auf Deutschland. Bevor wir aber damit anfangen, erstmal herzlich willkommen an dich, Tilman, und schön, dass du dabei bist.
Ja, danke schön, Jan. Freue mich auch, wie immer, wieder dabei zu sein.
Über welche Aktien wir heute sprechen werden. Es ist, denke ich, ziemlich offensichtlich. Und es dürften auch so die Unternehmen sein, die ja viele oder die meisten zumindest an der Börse so cool finden oder warum sie überhaupt an die Börse gekommen sind, bei manchen auch. Viele haben die auch als Mitarbeiteraktien, je nachdem, wo sie eben arbeiten. Und zwar reden wir über Volkswagen, wir reden über Porsche, beide Porsche-Aktien. Da gibt es ja nochmal einen ganz wichtigen Unterschied. Und dann werden wir auch nochmal über Mercedes und BMW sprechen. Und dann haben wir die wichtigsten erstmal so mit drin. Es sei denn, ich hätte jetzt gerade eine vergessen. Aber kannst du mich gern korrigieren.
Naja, da hatten wir schon vorher bei der Vorbereitung drüber gesprochen. Es gibt natürlich noch Opel als deutschen Hersteller, der aber jetzt zur Stellantis NV gehört. Aber wir wollen uns ja heute nur mit den wirklich deutschen Automobilherstellern befassen. Und da bei Stellantis sind dann noch viele andere Hersteller aus anderen Ländern mit drin. Deswegen.
Genau. Stellantis ist tatsächlich auch eine Aktie, die relativ interessant ist. Aber passt thematisch heute nicht so rein. Hat nämlich auch einen langfristigen Aufwärtstrend, wenn ich es richtig im Kopf habe, was für die deutschen Automobilaktien ja nicht unbedingt so selbstverständlich ist, beziehungsweise für die Automobilaktien generell. Denn die Aktien, über die wir heute sprechen, bei denen sieht es technisch überall, manche sind ein bisschen schöner, manche ein bisschen weniger, aber es sind alle zumindest nicht die klassischen Dauerläuferaktien, kann man mal so sagen. Ich habe aktuell keine von den Aktien im Depot, das kann ich ja schon mal vorneweg sagen. Wie sieht's bei dir aus, beziehungsweise hattest du vielleicht mal eine von denen im Depot?
Ja, das ist sehr gut, also dass du auch auf die Vergangenheit ansprichst. Ich hatte nämlich mal Volkswagen im Depot. Da ist mir auch etwas eingefallen, das hätte sich sogar letzte Woche bei dem Podcast angeboten, da ist mir aber in dem da gar nicht mehr eingefallen. Ich hatte Volkswagen, glaube ich, dann relativ zeitnah auch nach Coca-Cola und McDonald's mir ins Depot gelegt. Dann halt, wie gesagt, damals noch mit einem ganz anderen Ansatz oder im Grunde mit keinem richtigen Ansatz. Aber habe ich dann natürlich, als ich so ein bisschen auch, ich sag mal, meine Strategie an der Börse gefunden habe oder mich da weiterentwickelt habe, dann noch in dem Zusammenhang da verkauft und habe da aktuell keine der Aktien im Depot. Ob sich das in Zukunft vielleicht mal ändern wird, da denke ich, werden wir dann im weiteren Lauf des Podcasts drüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir können ja erstmal allgemein so ein bisschen mit der Automobilindustrie anfangen, bevor wir zu den einzelnen Werten da kommen. Die Automobilindustrie, und das zeigt sich dann logischerweise auch in den Charts von den Unternehmen, ist einfach relativ zyklisch. Sieht man auch, wenn man sich die Neuzulassung von Kraftfahrzeugen weltweit mal so anguckt, dass es da auch mal Jahre gibt, wie von 2015 bis 2019, wo die letzten Endes also nicht vom Fleck kommen. Heißt nicht, dass es keine Neuzulassung gibt, aber es gibt nicht kein Wachstum mehr zusätzlich. 2020 gab es ja dann die Pandemie. Da sind die Neuzulassungen auch eingebrochen, sowohl bei Personenkraftwagen als auch bei Nutzfahrzeugen. Und jetzt haben sie sich seitdem langsam wieder erholt. Ich habe jetzt die Daten für 2023 noch nicht gefunden, aber auf den Niveaus wie vor der Krise sind wir trotzdem noch nicht zurück. Aber es gibt ja auch einige andere Faktoren, die jetzt die Branche in der letzten Zeit ziemlich bewegen, beziehungsweise letzte Zeit ist jetzt ein bisschen allgemein, so die letzten Jahre würde ich sagen, was unter anderem eben, ich nenne es mal Tesla ist, also um das mal so zusammenzufassen, denn am Beispiel von Tesla kann man recht viel auf einmal abklappern. Elektromobilität ist natürlich auf dem Vormarsch, genauso autonomes Fahren und dass die gesamte Branche beziehungsweise die gesamten Autos immer intelligenter werden, also viel auch im Interieur, was mit dem Betriebssystem ist, was mit den Chips dahinter ist. Nvidia hat ja beispielsweise auch eine Automobilsparte. Und wenn man da mal sich durch die Präsentation klickt, zum Beispiel von Mercedes, sieht man auch, okay, die arbeiten mit Nvidia zusammen. Also all solche Dinge verändern die Branche. Und damit gibt's auch für die deutschen Automobilkonzerne immer mehr, ja, Konkurrenz eigentlich. Also man sieht gerade im Bereich der Elektromobilität, dass, finde ich, die chinesischen Automarken, auch wenn es die vorher teilweise auch im Verbrennerbereich gab, dass die immer präsenter werden. Oder wie geht dir das?
Ja, also jetzt natürlich mit der Einführung des Xiaomi, wie heißt er denn?
SU 7.
Ja, genau.
Ja, oder SU, kann auch sein.
Ja, also das nehme ich auch so wahr, ne, dass der jetzt, den sehe ich auch relativ oft auf Instagram tatsächlich, wenn ich da, oder auf YouTube, wenn ich da unterwegs bin, dann, also natürlich BYD gehört da natürlich auch mit den zu bekanntesten Playern aus China. Also ohne, dass ich jetzt schon mal ein chinesisches Auto selber ausprobiert habe, nehme ich das auch so wahr. Hast du schon, ja. Also das würde mich jetzt auch an der Stelle mal interessieren, bist du schon mal eins von, oder ein Elektroauto und ein chinesisches Auto? Die Frage, also hast das du da schon persönliche Erfahrungen gesammelt?
Das sind zwei gute Fragen. Also ich hatte überlegt, letztes Jahr, als ich mir ein Auto zugelegt habe, ob ich vielleicht sogar Elektro mache, weil du hast ja auch gewisse Vorteile, steuerlich, je nachdem Firmenwagen und so weiter, ist jetzt aber hier heute nicht Thema. Da hatte ich in dem Zuge überlegt und ich bin vorher schon elektrisch gefahren, ein Hybrid, also nicht rein elektrisch, aber ich meine, Hybrid kannst ja auch elektrisch fahren. Also ja. Dieses elektrische Fahrgefühl, sage ich mal, das kannte ich schon. Chinesisches Auto bin ich noch nicht gefahren, nee. Aber ich habe es jetzt tatsächlich erst gestern oder vorgestern gesehen, und zwar ein Auto von NIO, was ich vorher auch noch nicht so wahrgenommen hatte. Also ja. Man sieht hin und wieder jetzt schon mehr davon, würde ich persönlich so sagen, aus meiner Einschätzung.
Ja, das hast du in Deutschland auf der Straße gesehen, den NIO?
Ja, ich meine ja, beziehungsweise ich hatte es nur aus der Entfernung gesehen. Er ist nicht gefahren, sondern stand da rum.
Ja.
Aber nicht näher dann angeguckt oder so.
Ja, ja.
Wie ist es denn bei dir? Also ich würde mal beide Fragen an dich zurückspiegeln, sowohl elektromäßig als ja. auch chinesisch, sage ich mal.
Also mit chinesischen Autos habe ich bisher keinerlei Erfahrung. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Würde mich aber auch tatsächlich mal interessieren, weil man zumindest in den letzten Jahren oder wenn wir etwas weiter in die Vergangenheit gucken, dann kennt man das ja so, dass chinesische Autos hier in Deutschland eher so einen schlechten Ruf haben. Ja. Ob das heute noch so ist, würde mich wirklich mal interessieren, also da auch persönliche Erfahrungen zu machen, ist aber Stand jetzt noch nicht der Fall. Und ich selber fahre kein Elektroauto, aber ich bin schon mal, also ich komme ja hier aus der Region Wolfsburg-Braunschweig, wo VW beheimatet ist. Da bin ich schon mal einen Golf GTE, also auch einen Hybrid, Probe gefahren und habe da aber natürlich auch den rein elektrischen Antrieb ausprobiert. Und selbst wenn, also das im Golf GTE ist ein relativ schwacher Elektromotor verbaut, der dann in Kombination mit dem Benziner halt, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr Leistung hat. Aber selbst dieser relativ schwache Elektromotor ist dann im ersten Moment im Anzug schon, das muss ich schon sagen, das macht schon Spaß. Aber ich selber bin noch nicht auf Elektro umgestiegen.
Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich kann nicht sagen, dass ich was gegen Elektroauto oder so habe, denn ich finde es zum Fahren auch ziemlich entspannt, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, den Sound von der Verbrenner ist halt schon nochmal was anderes, so, ne? Deswegen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Aber du hast ja auch das Thema angesprochen, chinesische Automarken und wie generell die Einstellung dazu ist, ne?
Ja.
Und das ist ganz gut, dass du das genannt hast, denn da wollte ich eh drauf eingehen, denn wir hatten in unserem Blog, den verlinke ich auch mal, zu den besten Automobilaktien, die chinesischen Automarken mal mit dabei, und zwar die Einstellung zu chinesischen Automarken. Und da gab es in verschiedenen Ländern eben Umfragen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Personen aus dem jeweiligen Land auch eine chinesische Automarke in Betracht ziehen für einen Kauf. Und gut, in China selbst lag die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 40%, dass es sehr wahrscheinlich ist, und dann nochmal ungefähr genauso viel, dass es wahrscheinlich ist. Das ist aber, glaube ich, jetzt weniger repräsentativ und auch weniger interessant für das, was wir hier besprechen wollen. In den USA ist es so, dass sehr wahrscheinlich und wahrscheinlich so circa 30% ausmachen und in Deutschland sind es wirklich nur so 10-15%, die sagen, ja, es ist schon wahrscheinlich, dass ich mir eine chinesische Automarke angucken würde, um gegebenenfalls dann eben dort auch ein Auto zu kaufen. Ja. Also das, was du da sagst, das kann man auf jeden Fall auch mit Daten unterlegen, die das so widerspiegeln. Würdest du es persönlich denn in Betracht ziehen?
Boah, also ich muss sagen, ich bin schon ein großer Fan der deutschen Autohersteller. Also insbesondere Audi und auch Porsche sagen mir wirklich sehr, sehr stark zu. Von daher, also ja. Ich müsste natürlich, also natürlich, wenn ich es machen würde, würde ich eine Probefahrt natürlich vorher machen oder Erfahrungsberichte mir, ausführliche Erfahrungsberichte ansehen, wenn es denn da jetzt beispielsweise zum Xiaomi SU7 da jetzt länger oder langfristige Erfahrungen gibt. Aber ich bin eigentlich immer noch eher bei den deutschen Herstellern, ehrlich gesagt.
Ja, bin ich bei dir. Der Punkt, wo die Chinesen halt punkten können wahrscheinlich, und das hatte ich letzte Woche auf Instagram gepostet, ist die Preisthematik. Ja, Natürlich kann man jetzt so ein SU7 nicht mit, oder SU7 oder wie auch immer, nicht mit einem Taycan oder so vergleichen. Und man hat jetzt auch noch keinen Preis, der hier in Deutschland sein wird, aber man wollte unter dem Model 3 landen. In China hat man das geschafft und ich gehe mal davon aus, dass man es hier in Deutschland auch schaffen wird. Und dann liegt man halt bei diesen Autos unterhalb der 50.000er-Grenze, während man für, ja, versucht so ein bisschen vergleichbare Autos rauszufinden. Ist natürlich nicht so einfach, aber für einen i4 beispielsweise von BMW ist man dann doch schon bei so 10.000, 15.000 mehr, je nachdem, wie man sich das halt konfiguriert, gegenüber einem Model 3. Und wenn das von Xiaomi hier nochmal günstiger sein wird, ne, wir werden es sehen. Ne, also ich sehe es auf jeden Fall als ernsthafte Konkurrenz an, unabhängig davon, was ich persönlich bevorzugen würde als Auto, ja, was ich eben fahre.
Ja, ernstzunehmende Konkurrenz auf jeden Fall. Also jetzt vielleicht nochmal mehr international, also aus unserer Sicht international, aber ernstzunehmende Konkurrenz auf jeden Fall. Also ich muss sagen, der SU7, der ist natürlich an vielen Stellen, ja, erinnert
eine Kopie. Schon stark an den, es ist
genau,
eine Kopie.
Ja.
So. Also wenn du dir das Auto anguckst und du stellst daneben einen Taycan, ja, ne? Also ja. Das sieht man, dass man da inspiriert wurde, um das mal so zu formulieren. Ja, genau. Aber gut. Okay, dann würde ich sagen, das mal so allgemein zur Automobilwelt und vielleicht auch zu unserer Einstellung. Derzeit ist natürlich so, Elektro ist das Thema, was uns jetzt bei allen Autokonzernen begleitet, die wir uns auch angucken werden. Der Gesamtanteil von Elektroautos ist weltweit noch sehr gering, aber die Wachstumsraten, die man den nächsten Jahren erwartet, sind unglaublich hoch. Ich habe es jetzt beispielsweise für Mercedes auch zufällig mit in der Präsentation gesehen. In der zweiten Jahrzehnthälfte, in der wir gerade sind, will man bis zu 50% der Neufahrzeugflotte rein über Elektro verkaufen. Also das ist die Zukunft, in die es geht. Und deswegen ist auch gerade diese China-Thematik mit Xiaomi, mit BYD, NIO und wie sie alle heißen, so relevant. Aber bevor wir zu Mercedes und danach BMW kommen, würde ich sagen, steigen wir mal mit dem großen Volkswagen-Porsche-Komplex ein.
Ja, aber ich habe noch einen anderen Einwand. Vielleicht weisen wir an dieser Stelle nochmal auf Telegram hin, bevor wir es später wieder vergessen.
Ich hätte es vergessen.
Ja.
Ja, mach.
Ja gut, also im letzten Podcast werden es viele wahrscheinlich nicht gehört haben, weil es relativ am Ende waren. Also, aber viele werden es schon mitgekriegt haben, unser WhatsApp-Kanal ist nicht mehr existent, weshalb wir auf Telegram umgestiegen sind, wo wir viele spannende Beiträge oder Nachrichten absetzen. Jetzt auch insbesondere vor dem Hintergrund der Earnings Season, die ja letzte Woche oder letzten Freitag gestartet hat. Da werden wir, wenn es da zu großen Bewegungen kommt oder zu spannenden Ereignissen, werden wir da euch auf dem Laufenden halten und da auch dann Einordnungen zu einzelnen Aktien posten, wenn sich denn da was ergibt. Also da gerne beitreten.
Ja, da wird sich auf jeden Fall was ergeben, ne? Also es sind ja auch Aktien dabei wie United Health oder so, die jetzt schon stark korrigiert haben.
Stimmt, stimmt.
Da wird auf jeden Fall einiges Interessantes kommen. Kostet euch überhaupt nichts, also guckt da gern vorbei.
Genau. Ja, das ist nochmal eine gute Ergänzung, dass es nichts kostet, ja. Genau, dann würde ich zu diesem ganzen Block Volkswagen, Porsche AG, Porsche SE übergehen. Da muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil das ist tatsächlich eine relativ, also wenn man es mal so mit anderen Konzernen vergleicht, ist es eine ziemlich komplizierte Struktur. Da möchte ich einmal kurz so ein bisschen die Historie umreißen, aber nur am Rande, wen das tiefergehend interessiert, kann da gerne sich weiter auf YouTube oder im Internet oder auf Wikipedia, wie auch immer, informieren. Das war so, ich meine, rund um das Jahr 2004, 2005 hat das angefangen, dass die Porsche AG oder dass Porsche einen Übernahmeversuch bei Volkswagen gestartet hat oder versucht hat, die Volkswagen AG zu übernehmen und da eben sehr viele oder eine bedeutende Beteiligung an den Stammaktien aufzubauen. Lange Rede, kurzer Sinn, oder ich fasse mich kurz. Im Zuge der Finanzkrise hat sich dann Porsche aber überschuldet oder konnte dann diese Schulden nicht mehr stemmen. Die Übernahme, man sagt häufig, sie ist gescheitert. Ob das wirklich der Fall ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Jedenfalls, um dann den Schuldenberg managen zu können, wurde dann die Porsche AG, also das operative Geschäft mit den Sportwägen, wurde eben an die Volkswagen AG veräußert. Und in diesem Zusammenhang oder durch diese ganze Geschichte ist eben das aktuelle Konstrukt mit Porsche SE, Volkswagen AG und Porsche, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verspreche, Porsche SE, Volkswagen AG und Porsche AG entstanden. Da möchte ich jetzt mal so ein bisschen von oben nach unten da mich durchhangeln. Also wir haben ganz oben die Porsche Holding SE. Da haben wir zu 50-50, also die Aktien der Porsche Holding SE bestehen zu 50% Stammaktien, zu 50% Vorzugsaktien. Die Stammaktien werden zu 100% von der Familie Porsche Pirch gehalten. Die Vorzugsaktien sind hingegen börsennotiert. So, die Porsche Holding SE ist wiederum an der Volkswagen AG beteiligt, mit mehr als 50% oder etwas mehr als 50% der Stämme und ja, circa 1% der Vorzüge ist man da Mehrheitseigner. Die Volkswagen AG wiederum ist, wie gesagt, seit der Übernahmeschlacht Mehrheitseigner der Porsche AG, besitzt 75% der Stammaktien minus eine Aktie und 75% der Vorzugsaktien. Und durch den Börsengang der Porsche AG, also da gab es dann abseits des Börsengangs noch eine Transaktion, und zwar wurden 25% der Stammaktien plus eine Aktie an die Porsche Holding SE veräußert. Diese plus eine Aktie ist wichtig, weil die Porsche Holding SE dadurch eine sogenannte Sperrminorität besitzt, also dann wichtige Entscheidungen auf operativer Ebene beeinflussen können. Und von den Vorzugsaktien sind eben 25% seit 2022 börsennotiert. Genau, und jetzt nochmal so zum Thema, die Übernahme sei gescheitert. Wenn man sich das mal so anschaut, wie gesagt, die Porsche Holding SE besitzt mehr als 50% der Stammaktien. Der Porsche AG hat da in diesem Zusammenhang zwar sein eigenes operatives Geschäft mit den Sportwägen verloren, aber ist eben zum Zeitpunkt dieses Podcasts Mehrheitseigner der Volkswagen AG. Von daher, also wenn man das so betrachtet, ja, würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass die Übernahme so als gescheitert zu betrachten ist. Hat eben jetzt alles in diesem sehr komplizierten Konstrukt geendet. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Vielleicht kannst du mir an der Stelle kurzes Feedback
Ja, ich
geben, ob
finde
das
schon.
soweit verstanden
Also
wurde.
ich wusste es natürlich, wie
Ja.
das genau aussieht, aber wenn man genau zugehört hat, so Stück für Stück, konnte man das, glaube ich, gut verstehen. Also es ist halt unterm Strich einfach wichtig, wenn es dann daran geht, die Aktien zu bewerten und vielleicht auch zu bewerten, ob man jetzt eher die Holding nimmt, ob man sich für die Volkswagen-Aktie direkt interessiert oder nochmal anders dann über die AG eigentlich einen anderen Konzern nochmal kauft. Also ja. Also auf jeden Fall sehr wichtig und das ist auch der Grund, warum wir das am Anfang nochmal thematisiert haben, ne?
Ja. Ich denke, man kann sich das kurz und knapp so ganz gut vorstellen, so als Konstrukt von oben nach unten. Du hast die Porsche Holding SE, die an der Volkswagen AG beteiligt ist, dann ganz unten quasi die Porsche AG. Und genau, da kann ich jetzt schon mal dann zur Porsche SE übergehen. Die würde ich nämlich an dieser Stelle gar nicht so umfassend beleuchten, weil eben, also die Porsche AG hat zwei Kernbeteiligungen, eben die Volkswagen AG und jetzt neuerdings auch die Porsche AG.
Die SE hat zwei Beteiligungen. So, jetzt zum Dreher.
Die SE hat zwei Beteiligungen, zwei Kernbeteiligungen, also Volkswagen und die Porsche AG. Und dann noch so ein paar Randbeteiligungen, da gehören zum Beispiel dazu ABB, dann viele Unternehmen, die ich persönlich gar nicht kenne, AEVA, EQT Future, aber im Grunde, ne, ist Porsche SE wird im großen Umfang von seinen zwei Kernbeteiligungen beeinflusst. Und weil ich jetzt gleich noch detailliert auf Volkswagen und Porsche oder Porsche AG eingehe, würde ich da jetzt auf die Porsche SE gar nicht mehr so viel zu sagen, zumal die Aktie, das kann ich vorwegnehmen, die Aktie ist für mich viel zu zyklisch und für ein langfristiges Portfolio nicht geeignet. Also das ist ja kein langfristiger Aufwärtstrend, ist das für mich Investment Case da nicht gegeben. Selbst wenn man die im optimalen Zeitpunkt erwischt, hat man da trotz dieser Zyklik da keine Outperformance. Also ist für mich aus langfristiger Perspektive gänzlich uninteressant.
Ja, zumindest dauerhaft, ne? Also du hast, nur um da den Leuten mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, die dann nach ein bis zwei Jahren vielleicht mal mit einer Outperformance deutlich dastehen. Das ist von der Zyklikkeit halt so, ne? Wenn wir in der Boomphase sind, dann outperformt er auch mal deutlich, aber halt auf lange Sicht nicht, ne?
Ja.
Das ist eben das Problem an der Stelle.
Ja. Genau. Dann würde ich schon direkt zu Volkswagen übergehen. Mit Volkswagen haben wir einen der größten Automobilhersteller weltweit, so zusammen mit Toyota, wenn man den Absatz betrachtet. Der Volkswagen-Konzern beinhaltet 10 Marken so aus 5 europäischen Ländern. Also wir haben natürlich Volkswagen an sich, die Marke. Wir haben Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Das ist mir jetzt auch erst in dem jetzt bei den Recherchen für diesen Podcast aufgefallen, dass Bugatti gar nicht mehr zum Portfolio von Volkswagen gehört, sondern ich glaube schon 2022 oder 2023 an Rimac veräußert wurde.
Ja, ich meine, als wir die Analyse damals gemacht haben, da war schon mal irgendwas so am Rand zumindest davon, ja.
Ja, weil Bugatti, meine ich, habe mir da jetzt keine detaillierten Zahlen so angesehen, aber meine ich ja, das war mehr so ein Prestige-Ding und hat da jetzt nicht unbedingt positiv zur Gewinn- und Verlustrechnung oder so, was die Profitabilität betrifft, beigetragen.
Ja, ich meine, selbst wenn die da super hohe Margen haben, die können ja keine riesigen Stückzahlen an Bugattis da jedes Jahr raushauen, ne?
Also, ja, genau. Ich glaube, viel exklusiver als Bugatti geht ja auch gar nicht, ne? Also,
nee, also gibt's bestimmt welche, gibt's ja, bestimmt gut. Noch ein paar, aber, ja.
Ja, spielt das schon in der höchsten Liga. Genau, Volkswagen, um da so ein bisschen auf die Struktur einzugehen. 70% der Umsätze, also nicht des Absatzes, sondern jetzt wirklich der Umsätze, werden mit PKW erzielt. Jeweils circa 15% mit Finanzdienstleistungen und Nutzfahrzeugen. Hinsichtlich verschiedener Regionen sind natürlich die entwickelten Märkte sehr relevant, Europa, Nordamerika und auch Asien sowie China. Da ist eben also im Vergangenen, also das liest man in den letzten Monaten, hat man das sehr häufig gelesen, Porsche, ich komme schon durcheinander. Volkswagen hat eben Probleme, Anführungszeichen, in China. Also wenn man das mal so mit der Entwicklung in Westeuropa und Nordamerika vergleicht, die der Konzern so als sehr positiv umschreibt, hat man eben in China da gibt es halt einen sehr intensiven Preiskampf bei Elektroautos, den wir auch schon vorher angesprochen haben, wo Volkswagen eben zuletzt nur unterdurchschnittliche Zuwächse erzielen konnte und auch den Status als absatzstärkster Autohersteller abgeben musste. Also das so ein bisschen zu den Problemen oder zu den aktuellen Entwicklungen rund um Volkswagen. Der Konzern setzt natürlich auch, wie alle anderen, sehr, sehr stark auf Elektromobilität. In 2021 waren es noch ein Zwanzigstel, also ca. 5% der Umsätze, die mit Elektroautos oder Hybriden erzielt wurden. Im vergangenen Geschäftsjahr waren es bereits 8% und im laufenden Geschäftsjahr will man das so rund auf ein Zehntel erhöhen, den Umsatzanteil, der auf Elektroautos und Hybride entfällt. Ja, also hast du sonst noch was zu Volkswagen? Sonst würde ich sagen, können wir da auch schon zu einer Einschätzung der Aktie kommen.
Wenn du ja, dann von mir aus, also ich finde die, ich kann ja schon mal anfangen, ich finde die Aktie sowieso nicht so spannend, deswegen habe ich auch nicht groß was zu sagen. Ja. Technisch läuft die einfach, um da jetzt mal kurz vielleicht schon zur technischen Analyse zu gehen, läuft die einfach seit Ewigkeiten in der Range. Und mit Ewigkeiten meine ich nicht 2-3 Jahre, sondern damit meine ich ungefähr so 15 Jahre oder sowas, ne? Also wir sind gerade eher am unteren Ende der Range. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist ein guter antizyklischer Einstieg, aber ich glaube, das hatten wir eben schon ganz gut geklärt, dass das halt für ein paar Jahre an Outperformance dann vielleicht sorgt, aber auf lange Sicht ist man da mit Dauerläuferaktien, vor allem risikobereinigt, halt einfach attraktiver unterwegs, ne? Wir kommen aber auch noch zu einem Automobilkonzern, der zumindest einen übergeordneten Aufwärtstrend hat.
Ja. Ja gut, da habe ich im Grunde nichts zu ergänzen, was du schon gesagt. Range Trade ist eine andere Sache, aber wir sind ja hier oder fokussieren uns hier auf langfristige Anlagen, Dauerläufer. Und vor diesem Hintergrund, ja, ist es einfach nicht interessant. Bei der Porsche AG, besser gesagt, finde ich, sieht das Ganze schon etwas anders aus. Da haben wir im Gegensatz zu den anderen Konzernen, die wir heute näher betrachten, halt wirklich nur die Kernmarke Porsche. Mit den Sportwagen oder Sportwagen, ich weiß gar nicht. Sportwagen, Sportlimousinen und SUVs.
Ich glaube, es ist wegen. Ich reg mich immer auf, wenn Luisa das bei uns in der Analyse korrigiert und ich denke mir, das klingt doch komisch. Ich glaube, es war wegen, weil ich dachte mir, das klingt doch komisch. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so.
Ja, klingt ein bisschen bescheuert, aber ja, also Sportwagen, Sportlimousinen und SUVs umfasst das Produktportfolio der Porsche AG. Wie man sich natürlich denken kann, alle in der gehobenen Preisklasse, was eben dazu führt, dass die Porsche AG von dieser Zyklik, die wir auch schon besprochen haben, nicht so stark beeinflusst wird. Also beispielsweise hatte die Porsche AG im Geschäftsjahr 2020, welches eben durch die Corona-Pandemie sehr stark gekennzeichnet war, nicht mal einen Umsatzrückgang verzeichnen müssen, sondern eine Stagnation beziehungsweise ein minimales Wachstum konnte da erreicht werden. Also da spiegelt sich so die Exklusivität oder dieser Luxuscharakter von Porsche spiegelt sich da auf jeden Fall in der langfristigen Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen wieder. In der gehobenen Preisklasse ist Porsche außerdem mit sehr großem Abstand Marktführer. Also wenn man da mal auf die abgesetzten Autos blickt, dann waren das im Geschäftsjahr 2022 circa 300.000. Da ist auf dem zweiten Platz Maserati mit etwas mehr als 20.000. Also da ist wirklich Porsche als eindeutiger Marktführer zu beschreiben. Noch, wie gesagt, mit deutlichem Abstand vor Ferrari, Maserati oder auch den vergleichbaren Wagen oder Wägen von BMW und Mercedes. Porsche setzt natürlich auch sehr stark auf Elektro. Da ist jetzt der Taycan schon vor geraumer Zeit eingeführt worden, welcher in 2023 bereits für 13% der Umsätze verantwortlich war. Da muss man aber zu sagen, da hatte Porsche mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Das war in 2022 schon mal etwas mehr, ein etwas größerer Umsatzanteil, der da auf den Taycan entfallen ist. Und da wird dann eben in den kommenden Jahren voraussichtlich ein sehr starkes Wachstum vorherrschen. So, also wie gesagt, bei Volkswagen ist es, die zielen jetzt im aktuellen Jahr auf ein Zehntel an oder zielen auf ein Zehntel ab an Umsatzanteil, welcher auf Elektroautos entfallen soll. Porsche will 2025, also noch ein Geschäftsjahr weiter, aber schon 50% der Einnahmen mit Elektroautos generieren. In 2030 sollen es dann bereits 80% sein. Also sehr, sehr ambitionierte Ziele, auch im Hinblick auf die Elektromobilität. Was so ziemlich, also anhand dieser Ziele, es wird schon ziemlich schnell klar, in welche Richtung sich Porsche entwickeln möchte und was da so die Strategie dahinter ist. Sonst kann man zu dem Konzern noch sagen, 90% der Umsätze werden mit Fahrzeugen generiert, ca. 10% der Umsätze mit Financial Services, eben ja, Finanzierungsdienstleistungen, nicht nur für Porsche, sondern ich meine auch, da werden sogar noch andere hochpreisige Marken des Volkswagen-Konzerns, also ich meine zum Beispiel für Lamborghini bietet Volkswagen oder bietet die Porsche Financial Services da auch Dienstleistungen an hinsichtlich der Finanzierung. Genau, ansonsten zeichnet sich der Konzern eben durch eine sehr, sehr hohe Preissetzungsmacht aus und kann eben auch von der Kooperation mit VW, die übrigens weiterhin besteht, trotz der teilweisen Ausgliederung, kann da eben auch profitieren und da bei der Herstellung von Synergien, jetzt wiederhole ich mich, profitieren, was da eben auch nochmal zum Burggraben oder zur Stärke des Konzerns beiträgt.
Ja, ich finde bei Porsche echt spannend, um das vielleicht mal kurz zu sagen, weil das waren zwei Punkte, die du schon genannt hast. Einerseits, dass sie, also du hast als Marktführer bei Luxusautos oder so, so hast du es, glaube ich, formuliert, ist natürlich so ein Zwiespalt, ne, der auf der einen Seite die Exklusivität wegnimmt, ganz klar, wenn du so viele Stückzahlen raushaust, ne, das kannst du ja nicht mit Ferrari oder so vergleichen. Auf der anderen Seite schaffen sie es halt echt gut, mit den ganzen SUVs vor allem auch richtig in die Masse reinzugehen, ne? Deswegen, ich bin echt gespannt, ob die langfristig, sind jetzt halt noch nicht so lange an der Börse, ob sie da langfristig ähnlich wie Ferrari oder so dann auch einen stabilen Aufwärtstrend hinkriegen, weil die fundamentalen Daten das vielleicht auch eher schaffen als bei einer VW oder so. Ne?
Ja, also ich finde, da hält sich das bei Porsche, also obwohl sie halt so mit deutlichem Abstand da die meisten Autos absetzen, was man hinsichtlich der Exklusivität so als negativ erfolgen könnte, finde ich, das hält sich da ganz, ganz gut die Waage. Also Ferrari ist natürlich deutlich profitabler, wenn man da so auf die operative Marge mal blickt. Aber ich finde, das macht Porsche da ganz gut, dass sich das so die Waage hält. Hatten wir ja auch, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht gesagt, vor kurzem erst in der ausführlichen Analyse bei uns. Und ich muss sagen, von einem rein fundamentalen Aspekt finde ich die Aktie wirklich sehr, sehr spannend. Das ist natürlich mit der technischen Seite relativ schwierig. Der Börsengang ist jetzt circa anderthalb Jahre her. Und da, ja, ist charttechnisch noch nicht allzu viel passiert, was man da jetzt
für langfristige Investitionen... Das ist einfach das Problem mit den... Das ist einfach das Problem mit den Aktien, die relativ jung an der Börse sind. Ne? Also vielleicht mal als Erklärung, natürlich könnten wir jetzt sagen, wir pfeifen drauf, wir sehen hier fundamental eine attraktive Bewertung und wir kaufen die einfach. Aber letzten Endes finden wir an der Börse ja genauso Aktien, die fundamental ebenso attraktiv sind und die technisch einen langfristigen Aufwärtstrend haben, wo wir diese zusätzliche Sicherheit in Anführungsstrichen einfach haben. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es bei Porsche früher oder später mal was wird, dass sie mal zu den besten Automobilaktien gehören. Aber wir werden sehen.
Also, ja, wie gesagt, ne? Also wenn es denn dazu kommen sollte in ein paar Jahren, dass da charttechnisch was vorzuweisen ist, dann ist die Aktie, natürlich, wenn dann die fundamentale Seite auch noch passt, das ist natürlich dann ebenso Voraussetzung für mich, dann ist die Aktie definitiv ein Kandidat für mein Portfolio. Dadurch, dass es charttechnisch gerade so noch keine Story vorhanden ist, oder da fällt sie leider dann auch bei mir aus dem Raster, wenngleich ich sie, wie gesagt, fundamental durchaus spannend finde.
Ja, das geht auch damit einher, dass man hier zumindest kurzfristig schon mal eine ganz schöne Umkehr hat. Kurz- bis mittelfristig ist einmal die höchste Zeiteinheit, die man betrachten kann. Hier hat Porsche schon den Boden gebildet, die Umkehr geschafft. Heißt nicht, dass sie jetzt nur in einem Zug steigen. Die können so wieder kurzfristig eine Korrektur vertragen, aber insgesamt sieht das schon mal recht solide aus, was sie da in der letzten Zeit ausgebildet haben. Aber ich finde vor allem den Part, den du angesprochen hast mit der Elektroauto-Ambition, ziemlich interessant, denn wir haben hier einen Sportwagenhersteller, der ja aus der vollkommen gegensätzlichen Richtung kommt, aber sie kriegen es halt hin, das irgendwie durchzusetzen und vor allem auch, dass die Kunden Interesse daran haben. Gerade der Taycan ist ja unglaublich gut angekommen. Ne?
Ja.
Gut. Hast du noch was zu Porsche?
Ich hätte, ich glaube, ich habe die Umsatzverteilung nach Region hatte ich gar nicht genannt bei Porsche. Da würde ich noch einmal ganz kurz drauf eingehen. Das sind im Grunde drei Märkte: Europa, Nordamerika, China, die relevant sind. Europa und Nordamerika mit jeweils ca. 30%, China mit 23%. Das nochmal ganz kurz einfach, ja, weil das hatte ich, glaube ich, nicht gesagt.
Ja, gerade der Blick auf China ist das, was man als großen Einzelmarkt, als größter Automobilmarkt immer im Hinterkopf behalten sollte. Das wird sich jetzt gleich auch bei Mercedes und BMW widerspiegeln. Ich würde sagen, ich fange mal mit Mercedes an und dann haben wir direkt mal den Vergleich. Mercedes hat im letzten Geschäftsjahr, also 2023, 16,5% der Umsätze in China erzielt. Das waren davor schon mal knapp 20%. Das heißt, es war etwas rückläufig. Man muss jetzt von 2022 auf 2023 da ja etwas ein paar Einbußen hinnehmen und ansonsten ungefähr die Hälfte zu gleichen Teilen wird in Europa und in den USA erzielt, wo Deutschland jetzt erstmal außen vor ist. Deutschland als Einzelmarkt ist ansonsten noch mal ungefähr so wichtig wie China. Ne? Würde man vielleicht auch anders denken von einem deutschen Konzern, aber da sieht man ganz gut, warum China eben so wichtig ist und warum auch alle ja, als CEOs und so weiter und Vorstandsvorsitzende von diesem deutschen Automobilkonzern auch immer viel über China reden. Es ist einfach ein enorm wichtiger Markt. Und auch der asiatische Raum außerhalb von China macht nochmal 12% bei Mercedes aus. Was Mercedes ansonsten bewegt, ist eigentlich ein großer Punkt. Und das ist die Umstrukturierung des Konzerns hinsichtlich der strategischen Ausrichtung. Und zwar hat man ja Daimler Trucks beispielsweise abgespalten vor ein paar Jahren. Und da besitzt man jetzt zwar noch 35% dran. Und ansonsten gehören noch Mercedes, AMG, Maybach und Smart zum Konzern. Wobei man ganz klar jetzt in die Luxusrichtung übertrieben gesagt gehen möchte. Also man möchte zumindest die margenarmen Autos loswerden. Keine A-Klasse mehr, keine B-Klasse mehr wird eingestellt. Das Portfolio wird hier und da verschlankt. Also es gibt kein C-Klasse-Coupé mehr, keine E-Klasse-Coupé. Stattdessen CLE. Kann man sich drum streiten, ob das E da verdient ist im Namen oder nicht. Den CLS gibt es nicht mehr. Natürlich auch Marken bzw. Modelle dazu durch die Elektromobilität, also EQE, EQS etc. Und das ist das, was bei Mercedes in der letzten Zeit eben so los ist. Und auf der anderen Seite hat man natürlich mit AMG, das will ich nicht unerwähnt lassen, auch immer noch die ja, etwas sportlicheren Varianten, wo man ja den C63 irgendwie auch so als Aushängeschild in der niedrigeren Preisklasse verglichen mit einem S63 oder so hat, der dann zuletzt einen Vierzylinder bekommen hat, der sich überhaupt nicht mehr verkauft. Das ist aber auch, also das repräsentiert, finde ich, ganz gut, wie strikt Mercedes da eben ist. Sie haben das jetzt so verkauft, das ist ein Technologieträger und so. Vielleicht guckt der ein oder andere JP auf YouTube, die hatten da auch ein Video zu gemacht. Letzten Endes kommt es unglaublich schlecht bei den Kunden an. Aber Mercedes zeigt sich da relativ stur und möchte halt diese Richtung ganz klar fahren. Mehr margenträchtige Autos, ganz klar Zukunft, Elektromobilität und ja, weniger zumindest diese starken Verbrenner mit hohen Motor, ja, nicht hohe Motorisierung unbedingt, aber mit einem V8 oder so. Die Zeiten sind einfach bei Mercedes eher vorbei. Und wie sich das Ganze entwickelt, ist dann aber relativ ernüchternd, ehrlich zu sein. Denn beispielsweise letztes Jahr hat Mercedes 170.000 weniger vollelektrische Autos verkauft, als sie eigentlich geplant hatten. Das hatte das Handelsblatt neulich erst geschrieben. Jetzt in Q1 2024 soll es 9%igen Rückgang gegeben haben bei den Elektroautos. Und das ist dann so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Das heißt, man verfolgt eine neue Strategie und man will vor allem viel auf Elektro. Und dann ist es aber auf der anderen Seite eben so ein bisschen fragwürdig, wie gut das Ganze eben funktioniert. Ich persönlich finde erstmal die Richtung, die man einschlägt, dass man sagt, mehr margenträchtig und auch Elektromobilität, finde ich erstmal ganz gut. Da man dann natürlich nicht mehr über die Masse gehen kann, aber da man sich da einfach nochmal vielleicht so ein bisschen, wie du vorhin bei Porsche erzählt hast, vielleicht so ein bisschen weniger zyklisch verhalten kann, beziehungsweise dass die fundamentalen Zahlen das dann irgendwann widerspiegeln. Und das hat man zumindest auch in den letzten Jahren auch so geschafft. Also der durchschnittliche Verkaufspreis von so einem Mercedes-Wagen war in 2019 bei 51.000 Euro und 2023 bei 74.000. Das heißt, es geht schon mal so in die Richtung zumindest. Und man hat da zumindest den Ansatz, dass es funktioniert. Man verkauft zwar nicht unbedingt mehr Volumen, aber auf die Art und Weise hat man das jetzt über die letzten Jahre hinweg so ein bisschen eben erreicht. Genau, ich hatte vorhin, glaube ich, schon gesagt, bis Ende des zweiten Jahrzehnts will man 50% der Verkäufe von den Neufahrzeugen über Elektro eben schaffen. Was hat sie immer Porsche gesagt für 2030? Waren es 80?
Genau, Porsche will 2030 schon 80% machen. Genau.
Ja. Hast du es für VW auch noch im Kopf? Das war weniger, ne?
VW habe ich nur für das laufende Geschäftsjahr 2024 10%, also 9-11%, also rund 10%. Langfristig kann ich nochmal schauen, ob ich da was finde.
Ja, ansonsten auch fürs aktuelle Geschäftsjahr kann man schon gut vergleichen. Hier strebt Mercedes für 2024 jetzt 19-21% von der Cars-Sparte an, dass die elektrisch eben betrieben werden. Also man ist hier auf einem höheren Niveau durchaus unterwegs. Bei den Vans, die man nochmal separat aufführt, die aber auch vom Umsatzanteil deutlich geringer sind, ist es ein bisschen weniger. Aber das ist eben die Richtung, die man anstrebt. Und für die, ich nenne es jetzt mal übertrieben Luxusstrategie, sagt man, dass man zwischen 2019 und 2026 ungefähr 60% Wachstum in den Top-End, also den High-End-Produkten, in den Top-Luxus-Autos, dass man dort so 60% Wachstum sieht, aber eben auch, weil die Bevölkerung einfach reicher wird. Also man untermauert das beispielsweise damit, dass 50% mehr Menschen Vermögen von über 1 Million US-Dollar haben von 2020 gegenüber 2025. Und das ist eben so die Strategie, die hier gespielt wird. Vielleicht mal die Frage an dich, wie findest du das, diese Luxusstrategie? Also dass man ein bisschen weg von Masse und mehr hin zu Luxus kommt, wo man ja auch ursprünglich eigentlich mal herkommt.
Ja, also ich habe gerade schon gemerkt, bei deinen Ausführungen, da bist du auf jeden Fall, zumindest was Mercedes betrifft, sehr viel besser drin im Thema als ich. Aber erscheint für mich grundsätzlich schlüssig. Also ja. Muss man dann schauen, wie das wirklich Mercedes da gelingt, aber so ein bisschen sich darauf weg von Masse, da auf Premium zu fokussieren, das scheint für mich schon schlüssig, wenn da auch vielleicht der Absatz nicht so ganz positiv von beeinflusst wird.
Ja, also ich finde auch, denn ich denke, dass dass man sich in Zukunft einfach klarer positionieren muss. Es ist natürlich schwieriger, als den Schritt andersrum zu gehen. Andersrum, als sie damals die kleineren Mercedes sozusagen eingeführt haben, ist es immer einfach, denn dann kommt man ja von einer Marke, die super stark ist, die eher ein höheres Prestige genießt und auf einmal fahren eben auch kleinere Mercedes rum. Und jetzt passiert es halt andersrum. Stelle ich mir etwas schwieriger vor, auch die Übergangszeit. Aber auf lange Sicht, gerade wo wir jetzt mehr mit Elektroautos zu tun haben und wo der deutsche Markt dann oder generell der weltweite Markt mehr mit zum Beispiel chinesischen Autos überschwemmt wird, die deutlich günstiger sind, wo man im Preiskampf wahrscheinlich so oder so nicht gewinnen kann, finde ich den Ansatz auf jeden Fall ganz gut, den man da geht. Aber ich bin da bei dir, man muss das auf jeden Fall beobachten, denn so 100% positiv war das bis jetzt alles noch nicht, was sich davon gezeigt hat. Nichtsdestotrotz bin ich eher optimistisch gestimmt, was das angeht. Die operative Marge von Mercedes war im letzten Geschäftsjahr schon höher als im Durchschnitt der 2010er Jahre beispielsweise. Und da wird es auch die nächsten Jahre so ungefähr erwartet, auch wenn das mit Wachstumserwartung jetzt alles noch nicht so wild aussieht, sag ich mal. Eine interessante Sache noch zum Schluss. Man ist aber, also die Autos, die wir hier aus Deutschland kennen, die sind in China teilweise nochmal anders. Man hat zum Beispiel einen anderen, wie nennt man das hinten? Also eine andere Hintersitze, Rückbank, auf dem chinesischen Markt. Man hat 15 neue Modelle, die in China in 2024 eingeführt werden, also Variationen, um da den Markt nochmal stärker anzugreifen, der ja eben, wie gesagt, auch mit ungefähr so viel Umsatz ausmacht wie Deutschland. Bin ich auch gespannt, inwiefern das eben gelingt. Denn natürlich haben die deutschen Autos da immer noch ein recht gutes Ansehen. Von der Bewertung her sind wir aktuell wie bei den anderen eigentlich auch auf einem recht günstigen Niveau. Wir haben aber charttechnisch ja auch das Problem. Also erstmal fundamental ist das, kann sich das in Zukunft vielleicht etwas mehr, ich sag mal, stabilisieren, dass man sich da konstant entwickelt. Aber bisher war das jetzt auch nicht der kontinuierliche, geradlinige Wachstumspfad, den man hier gesehen hat. Und technisch läuft die Aktie, glaube ich, seit, ich meine, es müsste mal der sogar 30 Jahre sein in der Range. Was halt ernüchternd ist, ne? Also unglaublich schlimm. Es kann natürlich sein, dass jetzt der Ausbruch, also wir sind am oberen Ende, nicht wie bei Volkswagen am unteren Ende, dass jetzt der Ausbruch zur Oberseite gelingt. Kann ich mir auch vorstellen, mit Katalysatoren wie Strategiewechsel, Bewertung gar nicht mal so teuer, also zumindest nicht so, wie es sonst am oberen Ende der Range immer war. Also kann ich mir vorstellen, würde die Aktie für mich aber dennoch nicht interessanter machen. Also, um das mal so zusammenzufassen. Aber vielleicht entwickelt sich daraus dann ja irgendwann mal ein neuer Aufwärtstrend. Dann könnte man sie sich mal angucken. Hast du was zu Mercedes? Ich habe jetzt so viel gesagt. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen fasziniert, die Präsentation. Die haben das schon fast so aufbereitet wie eine LVMH oder so. Die haben das.
Ja,
die haben schon die Luxusrichtung. Das haben die schon gut verpackt, finde ich.
Ja, nee, aber ich habe da auch sonst nichts zu ergänzen. Du hast es auch schon gesagt. Also, das ist mit Ausnahme der Finanzkrise, wo da die Range tatsächlich so ein bisschen nach unten expandiert wurde oder erweitert wurde. Also es ist ja in den letzten 30 Jahren fast obere und untere Begrenzung fast perfekt. Von daher sollte es, glaube ich, klar sein, dass es auch für mich gänzlich uninteressant ist, die Mercedes-Aktie, selbst wenn da jetzt der mit dem Strategiewechsel da der Ausbruch gelingen sollte. Ja, ist es einfach.
Dann dauert's, ne? Ja. Es dauert, bis sie dann potenziell mal interessant wird. Aber ich bin zumindest, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, ich bin optimistisch gestimmt, dass es auf jeden Fall der richtige Weg ist, den sie gehen.
Ja.
Okay, dann zum Schluss BMW. Und das ist auch die Aktie, die keinen schönen, aber einen übergeordneten Aufwärtstrend tatsächlich hat. Also der ist sehr, sehr grob. Der ist nicht mit einer Ferrari oder so vergleichbar. Also eine Ferrari ist da ja nochmal eine ganz andere Richtung. Aber unter den Konzernen, die wir jetzt heute dabei haben, hat diese Aktie wenigstens einen langfristigen Aufwärtstrend, die dann zwar auch mal eine Range von 10 Jahren dazwischen drin hatte oder jetzt eine Korrekturphase von 2015 bis 2020, was das alles nicht besonders prickelnd macht. Aber der Aufwärtstrend ist da. Zu BMW ansonsten, man hat nicht nur, also nicht wie Mercedes, nur in Anführungsstrichen die Autos. Man hat auch die Motorradsparte. Man hat, wie BMW AMG hat man M eben, also M-Automobile. Genauso hat man den Fokus bei Elektroautos, der immer stärker gesetzt wird. Aber auch Mini und Rolls-Royce gehören eben dazu. Wobei das in der Gesamtheit eben nicht allzu relevant ist. Hier sehen wir, 3/4 des Umsatzes werden ungefähr mit Automobilen erzielt, dann mit Motorrädern 2%, also auch nicht wirklich relevant, auch wenn da die Entwicklung in den letzten Jahren von den Stückzahlen ganz gut war, aber bringt halt unterm Strich trotzdem recht wenig, und 20% dann nochmal die Financial Services, ungefähr so wie Tillmann das vorhin auch schon erklärt hat bei den anderen Automobilkonzernen. Die ganzen Punkte, die ich eben zu Mercedes gesagt habe, die kann man auch zu BMW letzten Endes sagen, mit dem Unterschied, dass man eben nicht angekündigt hat, den 1er und 2er BMW irgendwie rauszustreichen. Aber man hat eben auch hier Fokus Elektromobilität. Man sieht sich als den führenden Premium-Hersteller. In 2030 sollen über 50% der Verkäufe mit Elektromodellen, also elektrisch sein. Also ziemlich ähnlich wie bei Mercedes eben auch. Und 2025 kommt dann auch nochmal eine ganz neue Architektur oder, also man nennt es neu konzipierte Architektur, so eine neue Klasse, auch für die X-Reihe, also für die SUVs. letzten Endes alles Elektro. Ne? Also das ist das, wo es auch hier in Zukunft hingehen soll. Jetzt kürzlich wurde der neue X3 vorgestellt. Ich glaube, das ist sogar erst ein paar Tage her, was das wichtigste oder meistverkaufte Auto in 2023 war. Also relativ wichtig so gesehen. Und ansonsten hat man hier ein ähnliches, ich würde zumindest grob sagen, vergleichbares Ausgangsszenario, wie man es eben auch bei Mercedes hat, abgesehen von der Umstrukturierung, die hier eben noch getätigt wird. Und in den nächsten Jahren kommen dann eben hier nicht nur Autos im Luxury- und Executive-Bereich raus, wie BMW das nennt, sondern auch weiterhin in der Kompaktklasse oder auch sowas wie ein M2, also ein Zweier BMW generell. Sowas hat man hier eben weiterhin als Unterschied eben zu Mercedes. Fundamental sieht's ein bisschen besser zumindest auf den ersten Blick aus, zwar nicht, was die Margen betrifft, aber man hat zumindest langfristig hier eine recht gleichmäßige Umsatzentwicklung, die zwar von der Dynamik hin und wieder so ein bisschen sich verändert, und auch die Margenentwicklung, die ist so ein bisschen schwankungsanfällig. Also bei Mercedes hat man ja klar gesehen, die Margen haben sich aufgrund des Strategiewechsels verbessert, das haben wir hier jetzt nicht. Aber man hat zumindest beim Umsatz so einen annähernd klaren Wachstumspfad. Von der Bewertung her ist man, wie ich glaube bei Mercedes hatte ich es nicht gesagt, in der Region von einem 6er bereinigten KGV, was die nächsten Jahre aber auch nicht so sinken soll, weil da nicht so viel Wachstum erwartet wird. Also unterm Strich ein bisschen zumindest vergleichbar. Finde ich die Aktie jetzt interessant? Na, eher nicht. Ne? Technisch zwar ein langfristiger Aufwärtstrend, was sie schon mal so ein bisschen interessanter macht, aber wir sind nicht mehr in der Korrektur tief drin, was eben 2020 der Fall war. Und wir sind jetzt auch nicht wirklich in interessanten Einstiegsniveaus. Und selbst wenn wir das wären, hätte man hier halt immer noch einen sehr, sehr groben Trend, der hier vorliegt. Wenn ich mich aber für eine von den Automobilaktien entscheiden müsste, boah, schwierig. Ich wollte jetzt sagen, würde ich BMW nehmen, aber ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Was meinst du vielleicht zu der Frage? Dann können wir auch so langsam zum Fazit, glaube ich, übergehen.
Also in mein Portfolio schaffen wird es definitiv keine.
Ja, okay, aber, da sind wir uns einig. Ja, genau. Das nehmen wir, das schon mal als Disclaimer. Keine Aktie schafft es in unser Portfolio, aber wir müssen jetzt so.
Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, Porsche und BMW. Also ich würde dann zwischen Porsche und BMW halt eher aus der technischen Perspektive, Porsche aus der fundamentalen Perspektive, wobei ich jetzt mich mit BMW noch nicht detailliert fundamental auseinandergesetzt habe. Also das im Gegensatz zu Porsche im Rahmen unserer Analyse. Von daher kann sich das da auch nochmal ändern, aber BMW, wenn man die jetzt da, es ist kein schöner Aufwärtstrend, wie du schon gesagt hast, wenn man die jetzt aber in der letzten Korrektur eingesammelt hat, dann würde ich da jetzt auch keinen Anlass zum Verkauf sehen.
Nee, aber, bin ich bei dir.
Das Gesamtpaket, passt einfach nicht. Da habe ich bessere Alternativen. Aber von den Aktien, die wir besprochen haben, auf jeden Fall BMW und Porsche für mich noch tendenziell interessant oder zumindest unter denen am interessantesten.
Ich für mich ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ich bin bei dir. Also rein rational gehe ich erstmal mit. Ne? Also BMW trendtechnisch am interessantesten. Porsche traue ich am meisten zu der AG, dass das da was Interessantes draus wird. Aber der Börsengang zu kurz her.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz bin ich zumindest vom Bias her, wie gesagt, weit weg davon, dass ich dann investieren würde, aber bin ich bei Mercedes positiv gestimmt, dass die Richtung passt. VW überzeugt mich da am wenigsten, allerdings sind sie technisch zumindest am unteren Ende der Range. Ne? Das ist so ein bisschen, also alle haben irgendwo was für und was gegen. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich wahrscheinlich dann aber am Ende dann doch auf der Seite, wie du es gesagt hast, BMW und Porsche.
Ja.
Gut. Boah, ich glaube, der Podcast geht inzwischen auch schon echt lange. Ich meine, wir hätten auch einfach zwei Autoaktien rausnehmen können. Also da hätten wir auch einiges voll gekriegt. Aber so haben wir einen großen Überblick zu den einzelnen Unternehmen. das VW-Porsche-Konglomerat, nenne ich es jetzt mal, Mercedes und BMW, alle so ein bisschen von der Strategie, klar ähnlich in Bezug auf Elektro, aber dann doch so ein bisschen anders, auch hinsichtlich der Ausrichtung, die sie die nächsten Jahre gehen werden. Deswegen schreibt uns gerne auch mal, was ihr dazu meint. Ihr könnt nämlich bei dem Podcast, ich sage es jetzt erst am Ende, aber ihr könnt da Kommentare da lassen. Zumindest wird mir das angezeigt, dass das gehen soll. Das wird uns angezeigt, wenn wir den Podcast hochladen. Da könnt ihr auch Fragen stellen und so weiter. Vielleicht machen wir auch mal so einen Q&A-Podcast oder so, aber das müssen wir dann mal am Anfang ankündigen. Genau. Hast du noch was? Ansonsten würde ich sagen, können wir auch zum Ende kommen.
Nee, ich habe sonst nichts mehr, aber Q&A-Podcast, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, die Idee. Das müssen wir in der Zukunft mal machen.
Müssen wir echt mal machen. Ich glaube, die Fragen sammeln wir da nicht über so einen Podcast, aber über Instagram, aber das können wir trotzdem mal machen. Also das fände ich echt gut, denn Fragen kriegen wir sowieso wie Sand am Meer. Hast du ja gestern erst eine Fragerunde auf Insta gemacht, hast du es ja gesehen.
Genau, ja.
Okay, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen zu den, ich glaube, es sind mit die beliebtesten Aktien in Deutschland, diese Autoaktien, rein vom Gefühl her, vom Bias, den die Leute haben bei den Aktien, wegen Autobegeisterung. Danke wie immer, dass du dabei warst, und dann verabschiede ich mich in dem Sinne schon mal.
Genau, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören, und dann noch einmal die Anmerkung für die Leute, die noch zuhören: Schaut bei uns in unserem Telegram-Kanal vorbei. Und damit auch von meiner Seite bis zum nächsten Mal.
Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.